Willkommen in der Hörspielkammer des Schreckens. Heute widmen wir uns einer ganz besonderen alten Dame, die Kriminalfälle löst.
Ach, es geht um Lady Bedford?
Nein, schlimmer. Um einen ihrer noch mieseren Klone.
Auf wie geht's!
Hörspielkammer des Schreckens. Von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
Heute geht es bei uns um eine außergewöhnliche Frau mit einer bemerkenswerten Karriere. Margaret Rutherford war eine höchst erfolgreiche Theater- und Filmschauspielerin und wurde sogar von der Queen in den Ritterstand erhoben. Und das, obwohl ihr Leben von zahlreichen Tragödien überschattet worden war. Ihre Mutter hatte Selbstmord begangen und ihr geisteskranker Vater hatte ihren Großvater mit einem Nachttopf erschlagen.
Ganz kurz mal eben. Ist ja alles ganz spannend, aber warum genau erzählst du das?
Na, wegen unseres heutigen Hörspiels. Margaret Rutherford Folge 5, die Schöne mit den Silberaugen.
Aber das hat doch nichts mit der echten Margaret Rutherford zu tun.
Was? Wieso denn nicht? Die Serie trägt ihren Namen und auf dem Cover ist ihre markante Fresse zu sehen. Und hat nicht Macher Carsten Herrmann behauptet, dass die Serie biografische Züge hätte?
Ja, aber der Herrmann-Bär behauptet so ziemlich alles, wenn der Tag lang ist. Und wenn man seine Hörspiele hört, werden die Tage sogar sehr lang. Und genau genommen war es sogar noch blöder. Herrmann, der Schrotthörspiel-Kirusker, hatte seinen kompletten Bumsladen maritim an Popobots Vormachtstellungsgesangsverein verhökert, schien dann aber im Laufe der Zeit so ganz ohne eigenes Scheiß-Hörspielprogramm Darmzotten flattern zu kriegen und haute Asgard von und zu Bargen an, ob der nicht Bock hätte, ihm am folgenden Wochenende neben den 50 sackblöde runtergeleierten Skripten zu Sherlock Holmes und John H.P. Baxter auch noch ein paar Vorlagen in der Tradition seiner schlechten alten Mimi Rutherford-Serie zu verbrechen.
Ja, hat Asgard dann auch gemacht. Dann verkündete Herrmann in einem Forum, dass er jetzt quasi denselben Scheiß rausbringen wird wie Pobot.
Damit es aber zu keiner Verwechslung kommt, nannte Herrmännchen seinen Quatsch ab sofort Margaret Rutherford, was er bei der damaligen Serie wohl noch nicht durfte.
Und er zockte sich irgendwelche Rechte von der Margaret Rutherford Bulldoggen Society und ließ sich von deren Vorsitzenden Klaus Rödder fettlabern rund um die Person Margaret Rutherford. Nun durfte er ihre Schlabberschnute auf dem Cover nutzen und auch den echten Namen der Miss Marple-Schauspielerin verwenden.
Und da kam dann ein Foren-User und dachte wohl, wieso denn von zwei unterschiedlichen Labels dieselbe Scheißserie? Aber okay, bei Hersten Karmann heißt sie ja jetzt so wie die Miss Marple-Schauspielerin. Vielleicht bedeutet das ja, dass in seiner Serie die echte Margaret Rutherford zwischen den Miss Marple-Filmdrehs Kriminalfälle löst. Das wäre ja geil.
Also fragte dieser User Herrn Herrmann, ob diese Vermutung stimmen könnte. Und Herrmann dachte wohl insgeheim so:
Oh fuck, so fühlt es sich an, wenn man aus einer sehr schlechten Idee das Beste macht, anstatt sie noch mieser umgesetzt rauszujürgeln.
Aber ganz der Profi hielt er seine Gedanken zurück und antwortete stattdessen:
Ja, sowas muss man sehen. Erst geht es darum, sie in einer Krimireihe zu präsentieren. Ihr Leben muss in anderen Maßstäben bearbeitet werden. Aber das steht auf der Liste.
Ins Reine übersetzt hieß dieses Posting wohl: Nee, das hatte ich eigentlich nicht vor. Mann, stehe ich jetzt blöd da.
Aber er konnte sich dann wieder voll und ganz auf die bratzige Forendynamik verlassen. Denn schon im nächsten Posting schrieb eine Userin:
Wenn ich da zum Beispiel an die wirklich tolle, informative Doku über Margaret Rutherford denke, die im letzten Jahr bei Arte lief, haben wir uns mit großem Interesse angesehen. Umso gespannter bin ich, wenn hier tatsächlich die Person der Margaret Rutherford mit Kriminalfällen kombiniert wird, die sie zu lösen hat.
Und so hatte es die schrundige Hörspielforen-Community mal wieder innerhalb weniger Postings geschafft, einen unbemühten Schrotthörspielproduzenten vom Platz des himmlischen Nichtswollens wegzuholen und ihm ein frisch renoviertes Reihenhaus auf der Schönrieder Allee zuzuweisen.
Und der Herrmann wohnt da jetzt schon wieder seit über 3 Jahren. Aber seine olle Marginette Rubberfurz hat nach wie vor dieselben biografischen Parallelen mit der echten Schauspielerin wie Marc Brauneis mit einem echten Künstler.
Herr Wachtmeister! Herr Wachtmeister! Die Hörspielkammer behauptet, dass ich nicht der geilste Künstler aller Zeiten bin, beim großen Enki! Anzeige! Anzeige!
Jawollo!
Astreine Logik, Boss!
Also, nochmal in aller Deutlichkeit.
Die Serie hat mit der echten Frau so viel zu tun, wie Askan von Bargen mit einem guten Autor.
Das kann ja heiter werden.
Nee, das wird sicher einiges. Enttäuschend, schlecht konstruiert, nervig, öde, doof wie Fünfsackinnereien, aber mit Sicherheit nicht heiter.
Wirk.
Margaret Rutherford ist bereits die vierte Inkarnation dieser alten Dame, die Kriminalfälle löst. Angefangen hatte alles mit Mimi Rutherford ermittelt von Sylvia Krupicka.
Na, sagen wir mal so halb. Denn das Problem war doch gerade, dass die Inhalte nicht komplett von der Krupicka waren, oder?
Stimmt. Da hieß es mal, dass die Folgen irgendwie von anderen Krimis abgekupfert wurden. Und wer sich an Krupickas Folgen erinnert, fragt sich unweigerlich, was man an diesem lahmen und konfus erzählten Scheiß spannend fand, dass man das auch noch klauen musste. Weiter ging's mit Mimi Rutherford und die Fälle. Alles noch von Carsten Herrmann mit Gisela Fritsch in der Hauptrolle.
Und als Gisela Fritsch verstarb, gelang es ihm tatsächlich, eine Sprecherin aufzutreiben, die noch ranziger und ekelhafter klang als Giselle Fritzchen. Ingrid Stein, der sprechende Aschenbecher.
Dann hatte der Herrmann aber endlich keinen ebensolchen mehr gemacht und die Marke Maritim, wie schon kurz erwähnt, an Sebastian Pobert verkauft. Ein wahrer Coup von Herrmann, dem Verpfuscher.
Und wie schon eingangs angedeutet, leider ist Arschminius inzwischen wieder da. Und mit ihm auch eine weitere Variante der Serie, besagte Margaret Rutherford, die noch dazu auch von Ingrid Stein gekoddert wird. Erstaunlich, dass das keinem der Beteiligten zu blöd ist.
Als die Serie damals neu war, war sich Herr Männchens Carsten ja nicht zu schade, Barbara Rattay für Nebenrollen bei Mimi Rutherford anzufragen, weil sie ja Lady Bedford sprach und die Maritim-Serie offensichtlich in eine sehr ähnliche Richtung ging. Und ich erinnere mich noch sehr gut, wie wütend sie war, als ich ihr erklärte, dass der Typ von der Buchungsanfrage derselbe ist wie der, der diese auch in ihren Augen unerträglich mies produzierten Miss Marple Bedford-Klone fabrizierte.
Aber Ingrid Stein hält es wohl mehr mit dem Motto, des Zichte ich rauch, des Schrotthörspiel ich vergeig. Und Herrmann und Pobert sind eh weg von allem. Die halten künstlerischen Anspruch für eine Bronchialerkrankung.
Jedenfalls haben wir mittlerweile zwei fast identische Serien mit derselben Hauptsprecherin.
Bei Sebastian Pobotogots Lowscore-Klitsche hat mittlerweile Thorsten Beckmann die mit Valium und Staurodorm eingeriebene Schreibmaschine an sich gerissen und beweist ein ums andere Mal, dass es damals eine gute Entscheidung war, unsere Lady Bedford Skripte nicht mehr länger von ihm schreiben zu lassen.
Einige seiner damals eingereichten Ideen, die dann nicht mehr umgesetzt wurden, hat er mittlerweile bei Mimi Rutherford untergebracht. Und wir fragten uns nach dem Anhören dieser Folgen:
Sind das eigentlich depressive Hilferufe und Selbstmordandeutungen? Oder steht er wirklich auf diese Art arschlangweiligen Flatline-Bossa Nova?
Und so liefern sich Pobots und Hermanns Rutherbums-Serien seither regelmäßig ein Elefantenrennen, welche von beiden noch unnötiger und lahmarschiger produziert ist.
Das Hörspiel, das wir heute behandeln, hat jedenfalls Askan von Bargen aus seiner selbstgefälligen Rübe geschält. Auch bekannt als der Sülzgeigen-Hansel mit dem Händchen für das gewisse Nichts.
Wusstest du übrigens, in welcher Stadt der Typ mittlerweile lebt? In Halver.
Oha! Na, das passt doch wie Arsch auf Eimer. Wobei man sagen muss, dass Conny Halver ein wirklich feiner Kerl war, mit dem man sehr gut auskommen konnte. Wenn auch nicht unbedingt arbeiten.
Ja, vertiefen wir das lieber nicht. Am Ende flennt Patrick Holtheuler wiederum. Zurück zum Hörspiel. Die Rahmenhandlung. Margaret Rutherford lebt in einem kleinen Städtchen namens Maidenfield. An ihrer Seite befindet sich ein älterer Herr namens James Stringer.
Moment! Der kam doch auch in den Miss Marple-Filmen mit der echten Rutherford vor, oder nicht? Also gibt es hier einen Mr. Stringer, aber keine Miss Marple? Wer soll denn da noch durchblicken?
Ja, da gibt es eine ganz gute Eselsbrücke. Miss Marple-Filme?
Whee!
Mimimumu-Hörspiele? Bööööp. So nicht schwer.
Stimmt. Also die Filme habe ich früher übrigens regelrecht geliebt. Auch wegen der tollen Musik. Heute kann ich die nicht mehr hören, weil ich sofort getriggert werde und an den zähen und trockenen Hermannkuchen denken muss, der sich damals wohl exakt 2,5 Originalmusikstücke aus den Filmen lizenziert hatte und diese bei allen unpassenden und sehr unpassenden Stellen einsetzte. Danke, Carsten!
Die Rutherford macht in der Serie eigentlich nichts, außer bräsig durch die Gegend zu tapern und ständig auf irgendwelche Leichen zu stoßen. In diesem Fall auf die einer jungen Frau im Blackburn Forest. Und dabei wollte sie doch bloß Pilze sammeln.
Im Gegensatz zu Stringer, der darauf keinen Bock hat. Das ist übrigens ein wiederkehrendes Element der Folge. Stringer hat eigentlich auf gar nichts Bock. Nicht aufs Pilze pflücken, nicht auf Bewegung, Tennis mag er auch nicht und später auf dem Boot ist er auch nur am Nölen. Kann man dem nicht mal einen Löffel Sanostol verpassen?
Damit er aufgekratzt durch Pfützen springt? Mit einem Sack Schrauben mal im Vorbeigehen kaputt hauen wäre doch vielleicht besser. Und die olle Margaret bitte gleich mit umhauen.
auch wenn sie wesentlich offener als ihr Begleiter ist. Ein Körperteil ist dabei allerdings besonders weit offen.
Ja, wie sang schon der große Reinhard Grebe, du hast drei geile Löcher, mit denen ich gern Zicke-Zacke spiel. Ja, du hast drei geile Löcher, doch eines davon quasselt mir zu viel.
Und jetzt viel Spaß beim widerlichen Ingrid Stein schnoddert sich durch die fabelhafte Welt der ekelhaften Motzereien-Marathon.
Von Ihnen lasse ich mir nicht die gute Laune verderben, Stringer.
Sie wollen sich doch nur vor etwas Bewegung drücken.
Verschonen Sie mich mit Ihren Binsenweisheiten.
Also Sie sind wirklich ein Hasenfuß vor dem Herrn, Stringer.
Wo stecken Sie die ganze Zeit über? Ich wollte schon eine Suchmannschaft losschicken.
Also zuerst reiße ich Ihnen Ihren Arm ab und dann haue ich Ihnen mit Ihrem Arm was vor die Schnauze.
Okay, der letzte Satz stammt nicht von ihr, sondern von den Kassierern. Aber alles andere waren leider Originalzitate. Echt, was andere alte Damen mit ihrem Charme lösen, erledigt unsere Margaret mit Rotzigkeit und einer widerlichen Drecksart. Furchtbar.
Bevor sie die tote Frau beim Pilzesammeln entdecken, muss diese aber natürlich erstmal sterben. Das hören wir in einer erstaunlich langen und schwafeligen Eingangssequenz. Mal ehrlich, da flieht eine Frau vor jemandem durch den Wald, wird aber erwischt und getötet. Wie viel kann man da rausholen, hä?
Oh, wenn man Askan von Bargen ist, verdammt viel. Jedenfalls Quantität, aber nur sehr wenig Qualität. Denn es gibt eine Erzählerin und die darf labern, als ob es keinen Morgen gäbe. Zum Beispiel von der kastanienbraunen Haarmähne der Verfolgten, die an ein zerschlissen im Wind flatterndes Kriegsbanner erinnerte.
Wie lyrisch.
Jo, und Spannungsszenen sollen ja in erster Linie lyrisch sein. Ah nee, spannend, das war's. Hab ich leider verwechselt. Beziehungsweise Askan hat das verwechselt. Oder Askan, was übrigens eine Abkürzung ist für untalentiert as can be.
Oh, Vorsicht. Nicht, dass er uns wieder mit seinen Häschenwitzen kommt und den Zorn des Herrn wünscht.
Musst du aufpassen, dass der Herr dich nicht richtet.
Der Mann ist nicht unbedingt für allzu große Kritikfähigkeit bekannt.
Und das aus unserem Munde.
Ja. Also, langweilige Spannungsszene zu Beginn.
Check.
Und so viel ausschweifender Erzählerin-Einsatz, dass man das Gefühl bekommt, dass man gerade ein langweiliges Hörbuch hört?
Ebenfalls check.
Checker Askan, wohl der affige Cousin mit dem Silberrücken von Checker Tobi.
Ja, nur dass Tobi spannende Dinge des Alltags überprüft und nicht seine Liste der Schande abarbeitet.
Apropos, Askan von Bargen mal wieder die Menschlichkeit abgesprochen?
Check.
Margaret und Stringer finden dann die Leiche der jungen Toten, die sich als Alice Munro entpuppt. Als erfahrene Kriminalistin dreht sie die Leiche gleich mal um und zerstört somit wichtige Spuren am Tatort. Im lehmigen Boden hat sich nämlich der Abdruck eines Gegenstands abgezeichnet, der eines Schlüssels. Er ist Alice auf der Flucht runtergefallen und exakt so passgenau im Lehm gelandet, dass die beiden Zausel nun einen Nachschlüssel anfertigen können.
Ah, das erinnert mich doch an was, wenn ich nur drauf kommen würde. Das war's, danke. Das ist aber schon ein derber Zufall, dass der Schlüssel mit solcher Wucht aufprallt, dass er einen perfekten Abdruck hinterlässt.
Besser noch. Alice ist dann ja noch draufgetreten und hat ihn dabei wohl in den Lehm gedrückt.
Sicher. Und trotzdem hat sich der Abdruck nicht verändert. Auch nicht, als sie ihn wieder aus dem Lehm rauspult. Sehr glaubhaft.
Ich weiß nie, wann du irgendwas ironisch meinst und wann nicht. Naja, also wenn du das schon unglaubwürdig findest, was sagst du dazu, dass ihr der Schlüssel dann noch ein zweites Mal runterfällt und einen weiteren Abdruck hinterlässt? Und jetzt kommt's, diesmal von der anderen Seite.
Das ist so dumm, das kommentiere ich nicht mal.
Gute Entscheidung, ich nehme dasselbe. Ach, könnte ich meine Enthaltung bitte medium gebraten kriegen? Danke. Nachdem Oma Rutherford also fleißig Spuren zerstört hat, geht sie tatsächlich zur Polizei. Genauer gesagt zu Inspektor Enderby, gesprochen von Peter Kirchberger.
Den sie offenbar für komplett unfähig hält, weshalb sie ihm nicht nur nichts von dem Schlüssel erzählt, sondern beschließt, den Fall auf eigene Faust zu lösen.
Leider erfahren wir nicht, was der Inspektor Schlimmes verbrochen hat, um solch ein Urteil zu rechtfertigen. Vielleicht wurde das in den ersten 4 Folgen erwähnt, aber man hätte es gern noch mal kurz thematisieren können.
Na, ich denke, es ist einfach ein ungeschriebenes Gesetz, dass Polizisten in solchen Serien immer dumm wie Bohnenstroh sind. Das muss nicht weiter belegt werden.
Ja, ist doch gut.
Und ebenfalls ein Gesetz ist, dass der Inspektor die alte Dame bittet, dass sie sich aus dem Fall raushält. Was sie aber ums Verrecken nicht vorhat. Köstlich, das kann man gar nicht oft genug hören.
Na doch, kann man. Warte mal. Habe ich doch hier in meinem Tagebuch notiert. Da, 20. März 1995. Habe heute wieder so ein rattendämliches Scharmützel zwischen einem blöden Polizisten und einer gewieften Ermittlerin gehört. Meine Güte, war das schlecht. Bitte nie wieder. Das reicht für mein gesamtes restliches Leben.
So. Ah, ja.
Und schau mal hier. Und da.
Aha.
Und hier. Alles Einträge darüber, wie nervig diese Scheißart mit den dummen Polizisten ist.
Also das überzeugt mich. In diesem Fall hat der Inspektor sogar einen guten Grund, Margaret Badderford von dem Fall fernzuhalten. Vor zwei Nächten ist nämlich ein gefährlicher Mörder aus Dartmoor entkommen, der seither die Gegend unsicher macht. Aber sie lässt sich nicht davon abschrecken, weil sie ja... Naja, sie ist ja... Warum eigentlich?
Weil Askan es so will? Und der Hermann beim Lesen des Skriptes eingeschlafen ist?
Nee, also das würde der nicht tun. Ich meine, ein Skript lesen.
Die beiden Alten brechen dann nachts in die Wohnung der Toten ein. Wahlweise auch in das Haus, da gibt es unterschiedliche Aussagen. Und der mumifizierte Aschenbecher entdeckt eine wichtige Spur.
Ganz kurz mal eben. Woher wussten Sie bitte, dass es dieses Haus, / diese Wohnung ist, zu dem, / der Schlüssel gehört?
Gar nicht. Der Schlüssel ist mal wieder so einer, der zu einem Schließfach gehört, nicht zu einer Haustür.
Okay, dann also erstmal, hä? Und dann... Und wie genau ist die in das Haus, / die Wohnung gekommen? Mit ihrem kleinen Dietrich-Set oder was?
Unklar, wird einfach gar nicht thematisiert. Aber bleiben wir bei der Spur. Alice Munro hat kürzlich eine Schiffspassage nach Kroatien gebucht. Logische Schlussfolgerung, von dort muss sie den seltsamen Schlüssel haben.
Was?
Und von dort stammt demzufolge auch ihr Mörder.
Gerne nochmal.
Was?
Also fahren die beiden Alten nach Kroatien.
Aller guten Dinge sind drei.
Was?
Und du merkst es anscheinend nicht, ich meine das nicht rhetorisch. Was soll der Scheiß? Das ist doch übelste Stochern im Dunkeln.
Ja, aber was erwartest du? Dass Askan sich erst noch eine falsche Fährte ausdenkt? Margaret sagt, dass der Mörder aus Kroatien kommt. Zack, fertig, ist so.
Aber das ist doch scheiße.
Ja, also das hat die Hermannsche Müllmanufaktur ja nun wirklich noch nie gestört.
Carsten, mein Problem ist, dass ich einfach nicht gut schreiben kann. Ich will immer so viel, aber kann außer ungelenk hingeschmierten und im Hörspiel nicht funktionierenden Krachbumm-Filmsequenzen fast gar nichts anderes. Aber wenn die Leute es doch so lieben.
Aber Askan, das stimmt doch gar nicht. Den liebt doch kein Mensch, den Schmörf, den du da alle paar Jahre zusammenspinnst.
Und warum veröffentlichst du das dann immer, Carsten?
Weiß ich doch nicht. Wenn ich jetzt anfange, mir solche Fragen zu stellen, da kann ich ja gleich aufhören mit dem ganzen Hörspiel-Mist.
Ach komm, wir versuchen es noch ein halbes Jahr lang. Und wenn die in der Zeit erschienenen 50 Scheißproduktionen nichts reißen, können wir immer noch aufhören, richtig?
Du hattest mich bei richtig, Askan.
Fein vergorene Hörspielhaufen, zart schmelzender Scheiß für die Ohren, unknackige Plots. Edle Hörspiele in Stuss von Hermann Media. Einfach unerträglich. Aus dem traditionsreichen Hause Dreamlander in Nidderau kommen akustisch missbrauchte, spezial vergeigte Hörspiele, die unverwechselbar sind im Klang. Dreamlander Productions, eine Spitzenmischung aus gröbsten Fremdscham-Stories, weitgehend von Qualität befreit. Ein Genusserlebnis für Taube. Dreamlander Productions. Verendet vergeigte Spitzenhörspiele.
Werbung Ende.
Margaret sagt, dass der Mörder aus Kroatien kommt. Zack, fertig, ist so.
Aber das ist doch scheiße.
Ja, also das hat die Hermannsche Müllmanufaktur ja nun wirklich noch nie gestört.
Okay, weiter geht es also in einem Hotel auf einer Insel an der Adria, in dem die Tote vor kurzem gewohnt hat. Das Hotel hat anscheinend nur eine Handvoll Gäste und ein einziges Zimmermädchen. Ein Betreiber kommt überhaupt nicht vor. Und die Gäste sind alle Engländer, warum auch immer.
Dafür wird das Hotel in allen Farben des Regenbogens beschrieben. Da ist Askan natürlich ganz in seinem Element. Leider, denn so genau wollte man das gar nicht wissen. Wir beschreiben ja auch nicht erst minutenlang unser Studio, bevor wir zur Sache kommen.
Das würde dann so klingen.
Bist du bereit für die Aufnahme?
Pardon? Der rabenschwarze Noppenschaumstoff glänzte in der Abendsonne, die durch die pittoresken Butzenscheibenfenster in das behagliche Tonstudio in der alten Straße in Borklo schien. Myriaden kleinster Staubpartikel tanzten spielerisch vor dem neugierigen Auge des faszinierten Betrachters wie das Zuckerballett in Tschaikowskis Nussknacker. Der etwa 40-jährige adipöse Mann mit dem von feinem Schweiß glänzenden Glatzkopf kam sich extrem toll vor hinter dem phantomgespeisten Tonfänger, als er diesen außergewöhnlich wohlformulierten, erstaunlich eloquenten und ganz und gar überflüssigen Text sprach.
Ein einfaches Ja hätte eigentlich gereicht.
Q-E-D, was zu vergeigen war. Und wenn er so einen Laberabsatz geschrieben hat, steht er nackt vorm Spiegel und sagt: Redest du mit mir? Laberst du mich voll? Du stellst dir nur eine Frage. Ist der geile Askan 3- oder 4-mal vor selbstverliebter Begeisterung gekommen, während er diese kongeniale Super-Adjektivparade gebar?
4-mal.
Korrekt. Wir lernen dann die Gäste kennen, die immer kurz auftreten, worauf ein erklärender Einschub der Erzählerin folgt. Ein bisschen wie die Freeze Frames bei Quentin Tarantino.
Quentin Tarantino, 56 Jahre, Hollywood-Regisseur und Oscar-Gewinner. Unerreichtes Vorbild aller Möchtegern und möchte noch nicht mal so gern Autoren der Welt.
Der benutzt das ja oft als Stilmittel. Coole Sache. Nur entfernt man die geile Optik, die passende Musik und die tollen Charaktere, ist es doch wieder nur Askan von Bargen.
Askan von Bargen, 43 Jahre, Autor und Flitzpiepe vor dem Herrn. Schreibt gern seitenlange Wichtigtour-Postings in Foren, bis ihm der Sack platzt und er alles löscht und durch lateinische Füllphrasen ersetzt.
Ja, ist mal wieder so ein Ding, das geil sein könnte, aber letzten Endes nicht geil geworden ist. Und so erinnern die Einschübe nicht an Tarantino, sondern an die Audiobeschreibungen für Blinde im Fernsehen. In diesem Fall erinnern sie sogar eher an die Audiobeschreibungen für Blöde, denn wir sind ja bei Carsten Herrmann.
Carsten Herrmann, männlich. Alter und Fähigkeiten unbekannt. Startete einst mit dem Label Maritim und Figuren wie Sherlock Holmes und Mimi Rutherford. Nach einem Rückzug startete er später erneut durch mit neuem Label und den Figuren Sherlock Holmes und Margaret Rutherford.
Toll. Ja, das wertet es echt auf. Im Hotel erfahren die Ermittler, dass der Schlüssel wirklich zu einem der dortigen Schließfächer gehört. Geilomat. Seit wann hat ein Luxushotel eigentlich Schließfächer? Ist doch kein Hallenbad.
Ja, klingt aber teilweise so. Wenn Detlef Tams später etwas über den See ruft, hallt es zumindest wie Sau.
Na, da werden sich doch die üblichen Fronmarkus so freuen, dass es wieder den Scheißklang von zu vielen offenen Mikros und zu vielen zu weit entfernt sprechenden Eumeln gibt, den sie neuerdings in ihrer völligen Beklopptheit zum Hermannschen Spezialklang umgetauft haben.
Irgendwen muss man wohl vergöttern. Und wenn alle Götter vor Langeweile gestorben sind, betet man halt die übrig gebliebenen Exkremente besagter Götterdämmerung an.
Wunderschön. Und obwohl offenbar keine 10 Leute im Hotel sind, scheint es dermaßen viele Fächer zu geben, dass Margaret sie nicht einfach alle durchprobieren kann. Die Nummer ist sogar dreistellig.
Dafür hat sie schnell eine Verdächtige. Sadie Lambert, die Schöne mit den Silberaugen. Die ist lesbisch und schmeißt sich anscheinend an alle vermögenden Frauen ran.
Und nicht nur das. Angeblich scheut sie vor nichts zurück, was einen Puls hat. Was auch immer das heißen soll. Einen Puls haben ja neben Männern und Frauen auch Kinder und Tiere.
Ja. Naja, wahrscheinlich ging es darum, dass sie sich nicht an Toten vergeht.
Ah, dann sind Rutherford und Stringer ja einigermaßen sicher.
Viel seltsamer finde ich, dass die offenbar noch recht junge Sadie ein Auge auf die Schriftstellerin Emily West geworfen hat. Die wird nämlich von keiner Jüngeren als Heidi Schaffrath gesprochen.
Steht die Schöne mit dem Silberblick neuerdings auch auf Gilfs oder was?
Anzunehmen. Doch unsere Protagonistin hat sich getäuscht. Sadie Lambert ist nicht die Mörderin. Sie wird selbst ermordet.
Kann sie dann nicht trotzdem den ersten Mord begangen haben?
In Askans Welt nicht. Das wäre doch viel zu komplex. Nee, Margaret schließt Sadie sofort als Täterin aus. Und dann rekonstruiert sie den Ablauf des Mordes.
Und der ist sogar relativ pfiffig. Emily West hat sich nämlich als die Tote verkleidet, damit die zu einem Zeitpunkt gesehen wird, als sie eigentlich schon tot ist. Und sie verstellt ihre Uhr, um das Zimmermädchen zu täuschen. Außerdem schreibt ein anderer auf ihrer Schreibmaschine, während sie den Mord begeht.
Raffiniert. Also vor allem bei Agatha Christie. Die Hälfte der Clues ist nämlich direkt aus Das Böse unter der Sonne übernommen worden. Die einen nennen das Hommage, die anderen haben einen etwas weniger schmeichelhaften Ausdruck dafür.
Und leider hat Askan vergessen, noch sowas wie eine spannende Ermittlung zu schreiben oder einen unterhaltsamen Fall. So hat man in seiner Fassung der Geschichte, nennen wir sie Das Blöde unter der Sonne, irgendwie nur die Clues, aber nichts anderes.
Und so geil sind die auch wieder nicht. Vor allem, weil es ja ein Hörspiel ist. Wenn in einem Film jemand verkleidet ist, wird im besten Fall auch der Zuschauer getäuscht. Wenn hingegen im Hörspiel jemand sagt: Oh, da ist Miss Lambert. Sie trägt heute ein weites Sommerkleid, einen großen Hut und eine dunkle Sonnenbrille. dann ist doch klar, dass sie das nicht wirklich ist und sich bloß jemand als die Frau verkleidet hat.
Lustig ist dann auch, dass Margaret nur den Clues nachgeht, alles andere aber komplett ignoriert. Es wird nicht mal überprüft, ob auf dem Dolch, der noch zwischen den Brüsten der Toten steckt, vielleicht Fingerabdrücke sind oder sich sonstige Spuren sichern lassen.
Ja, da hatte sich Askan wohl als erstes seine geilen Clues ausgedacht und vergessen, dass es ja auch noch sowas wie eine Standardermittlung gibt.
Oder gewisse Standards für Hörspielskripte.
Nicht bei Carsten Herrmann. Nicht beim großen Carsten Herrmann!
Tja. Und dann ist der Mumpf auch vorbei. Margaret Rutherford überführt die Täterin und ihren Komplizen. Detlef Tams war nämlich der entflohene Mörder aus Dartmoor.
Also, wie auch immer man sich das vorstellen soll. Zum einen soll sein Charakter laut Hörspiel zur gleichen Zeit wie die tote Alice Munro auf der Insel gewesen sein. Und da war er laut Inspektor Enderby noch im Knast. Zum anderen frage ich mich, wie ein entflohener Sträfling mal eben nach Kroatien schippern kann.
Das ist eine der leichtesten Aufgaben für die bumsende Schlange. Passkontrollen halten die Triaden nicht auf.
Schnauze, Naumann! Falsches Hörspiel!
Letztlich ist es wie immer. Man muss es halt schlucken. Am Ende kehren Margaret und Stringer jedenfalls wieder in den Blackburn Forest zurück und sammeln endlich ihre Pilze.
Mögen sie daran verrecken.
Ein frommer Wunsch.
Yes, Sir. Ach, vergessen sollten wir nicht, dass Askan vorher noch zwei andere Filme zitiert. Da wären zum einen die sinnlosen Zahlenkolonnen auf dem Blatt aus der Schreibmaschine, die natürlich an Shining erinnern. Und die Botschaft, die Sadie Lambert mit ihrem Blut auf ihrem Oberschenkel hinterlassen hat. Das müsste aus Sakrileg gewesen sein.
Ach ja, die Botschaft. Franz Lambert notiert da die Nummer von dem gesuchten Schließfach. Klar, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Der Name der Mörderin wäre natürlich zu naheliegend gewesen.
Naja, die Rutherford soll ja noch was ermitteln.
Nee, das soll sie definitiv nicht. Bitte nie wieder.
Fazit.
Ja, aber scheiße!
Stimmt. Was für ein überflüssiger Sülz. Fängt mäßig an und wird dann von Minute zu Minute schlechter. Der Fall ist unnötig wirr, unnötig langweilig und von viel zu vielen Zufällen und Unwahrscheinlichkeiten geprägt. Und die Nebencharaktere sind größtenteils völlig uncharismatisch.
Die Hauptcharaktere hingegen nerven wie Sau. Vor allem Margaret Rutherford ist einfach nur völlig unsympathisch. Und Stringer wäre zu bedauern, wenn er einem mit seiner betulichen Art nicht ebenfalls permanent auf den Sack gehen würde.
Nichts ist interessant, nichts macht Spaß, man ist einfach nur froh, wenn es vorbei ist. Die Erzählerin passt mit ihren langwierigen Ausführungen nicht zum Rest. Und Askan von Bargen ist es tatsächlich gelungen, einen neuen grammatikalischen Tiefpunkt zu setzen.
Heute sagen ja viele das Mädchen und dann im Anschluss sie, obwohl das es heißen müsste. Bei Askan finden wir folgenden Satz.
An den Namen des Mädchens erinnere ich mich nicht mehr. Aber es äußerte den Verdacht, dass die Frau sie nicht nur in eindeutiger Weise belästigt, sondern auch noch bestohlen hatte.
Einmal richtig gemacht, um es ein paar Wörter später doch noch zu verkacken. Das muss man auch erstmal schaffen.
Ein Hoch auf Askan von Bargen. Er lebe hoch, hoch, hoch!
Ja, mir kommt es auch schon hoch.
Hermann, der Schrotthörspiel-Kiruska, hat seinen kompletten Bumsladen maritim an Popel völlig falsch weggespielt.
Noch nie geklappt, aber man macht's immer.
Vielleicht bedeutet das ja, dass in seiner Serie die echte Schauspielerin Margaret Rutherford zwischen der... Also gar nicht.
Aber ganz der Profi hielt er seine... Ui, ist da denn schwer? Und als Gisela Fritsch verstarb, gelang es ihm tatsächlich, eine Sprecherin aufzutreiben, die noch ranziger und ekelhafter klang als Giselle Fritz. Die noch ranziger und ekelhafter klang als Giselle. Die noch.
Dann hatte der Hermann aber endlich keinen ebensolchen mehr gemacht.
Rauscht immer so rein wie nach dabei. Man kommt um die Kurve und denkt, ja, bin ich überhaupt richtig? Und dann ist es zu spät.
Und dann wirst du abgebremst, oben im Looping. Als die Serie damals neu war, war sich Herrmännchens Carsten ja nicht zu schade, Barbara Rattay für Nebenrollen bei Mimi Rutherford anzufragen. Da war doch wieder bedeutungsmäßig für nix was dabei.
Bei Sebastian... Oh Gott. Ja, in der Tat. Bei Sebastian Pobotogots Lowscore-Klitsche hat mittlerweile Thorsten Beckmann die mit Valium und so reden. Oh Gott. Outtake. Ah, okay, ich wollte mal gucken, wo denn der erste Satz endet. Gar nicht. Ja. Es ist ein Satz, okay.
Vier Wänden.
Den Scheiß
ja,
jetzt.
Ja, war nicht schlecht. Ich
bin fast schon wieder angelehnt vor Beleidigung.
Bei Sebastian Pobotogots... Oh Gott. Bei Sebastian Pobotogots Lowscore-Klitsche hat mittlerweile Thorsten Beckmann die mit Valium und Staurodorm eingeriebene Schreibmaschine an sich gerissen. Und beweist ein ums andere Mal, dass es damals eine gute Entscheidung war, unsere Lady Bedford-Skripte nicht mehr länger von ihm schreiben zu lassen. Puh. Bei Sebastian Pobotogots...
dieses von der ganzen Welt ja, im Stich gelassene Seufzen auch immer sofort, das ist das Beste.
Bei Sebastian Pobotogots Lowscore-Klitsche hat mittlerweile Thorsten Beckmann die mit Valium und Staurodorm eingeschriebene Reibmaschine. Eieieiei.
Hey.
Und so liefern sich Pobots und Hermanns Rutherbums.
Nur die Besten, ja.
Das ist schon echt gruselig.
Das Hörspiel.
Wusstest du übrigens, in welcher Stadt der Typ mittlerweile lebt?
Also, oh Gott, hau mir in die Schnauze.
An ihrer Seite befindet sich ein älterer Herr namens Jill.
Oh.
Ja, da gibt es eine ganz gute Eselsbrücke. Miss Marple-Filme?
Whee!
Mimi-Mumu-Hörspiele? Böp. Ist doch nicht schwer.
Ich glaube, es ist lustiger.
Danke.
Ich wusste nur nicht, wie ich das notieren sollte.
Ach so.
Stimmt. Die Filme habe ich über... Okay, gleich wieder aufhören.
Also wissen Sie was? Ich lasse mir jetzt nicht die Laune verderben durch Ihren überschwänglichen Enthusiasmus.
Sie wollen sich doch nur vor etwas Bewegung drücken.
Yep, und Spannungsszenen.
Wahlweise auch in das Haus, da gibt es unterschiedliche Aussagen. Und der mumifizierte Asche.
Dann, wie genau ist die in das Haus, in die Schrägstrich Wohnung Haus reingekommen? Mit ihrem kleinen Wölkern.
Das hat die Hermannsche Müllmanufaktur doch... Also das hat die Hermannsche Müllmanufaktur nun wirklich noch nie... Ach, scheiße! Also das hat die Hermannsche Müllmanufaktur nun wirklich... Ja, stimmt ja doch.
Ja. Manufaktumkatalog? Spielzeuge.
Quatsch mir viel zu viel.
Und...
Boah, ich muss eben edle Tropfen rausbringen.
Boah. Oh, die brennen dreimal. Gibt es irgendetwas Positives, was diese edlen Tropfen jemals auf der Welt angerichtet haben?
Wir müssen fair sein, das waren die guten Geister von die UTZ Certifieden.
Certified.
UTZ, UTZ, UTZ.
Oh Gott, oh
Mann. Ja. I could puke night and day.
Ja,
I eat this shit.
Ja.
Edle Hörspiele in Stuss von Hermann Media. Einfach unerträglich.
Ja, pass auf, den verwendet er. Den kauft er nicht ab. Ja, Fräulein Hermanns Gespür für gar nichts.
Richtig.
In Richtung Abgrund.
Die Alte und der Kommissar. So.
Ja, ja, genau.
Oh, Gottes Willen, ey. Mann, ich habe drei ekle Tropfen gefressen. Ich bin Knülle.
Gute Geister.
Ja, als hätten wir schon wieder die Silvesterkammer aufgenommen mit einem alkoholfreien Sekt hier. Scheißdreck.
Okay, weiter geht es also in einem Hotel auf einer Insel an der Adria, in dem die Toten... Arsch.
Sag mal.
Einfach mal so.
Edle Ärsche in Nuss.
Ist der geile Askan 3- oder 4-mal vor selbstverliebter Begeisterung gekommen, während er diese kongeniale Super-Adjektivparade gebar?
4-mal.
Korrekt. Wir lernen dann die... Ach, scheiße. Man ist so begeistert, dass das so toll ineinander geht, dass man es dann kaputt macht. Das ist auch wieder immer. Ein Fröhlichkeitskaputt machen zumindest. Ja, ist mal wieder so ein Ding, das geil sein könnte, aber letzten Endes nicht geil geworden ist. Ich habe keine Ahnung.
Beides gut.
Und ja, beides Halbseiten, finde ich. Aber immer noch einmal so gehen.
Nach einem Rückzug startete später... Nach einem Rückzug startete er später erneut durch mit neuem Label und den Figuren Sherlock Holmes und Margaret Rutherford. Nach...
Jetzt verstehe ich erst. Ja. Oder war bis hier denn trotzdem schon immer lustig?
Viel seltsamer finde ich, dass die offenbar noch recht junge Sadie ein Auge auf die Schriftstellerin Emily West geworfen hat.
Schriftstellerin war abenteuerlich. Sorry.
Ja, stimmt ja.
Kann sie da nicht trotzdem den ersten Mord begangen haben? Kann sie da nicht... Warte, ich mach mal ein, zwei, weiter. Kann sie da nicht trotzdem den ersten Mord begangen... Ich mach drei. Kann sie da nicht trotzdem den ersten Mord begangen haben? Naja, ich mach doch nur eine, wie ich gerade höre.
Aber die war, glaube ich, richtig.
Ja. Lustig ist dann auch, dass Margaret nur den Clues nachgeht. Alles andere aber komplett ignoriert. Es wird nicht mal überprüft auf... Ich versuche mal auch noch eine Zweitbetonung, wo ich noch ein anderes Wort mitnehme. Ja. Da hatte ich jetzt Ehrfurcht vor, weil nur eins groß war. Lustig ist dann auch, dass Margaret nur den Clues nachgeht. Alles andere aber komplett ignoriert. Da war da jetzt nicht ein Wort mehr betont als in der ersten Variante. So ein Gelaber vorne weg für nix.
Clues Brothers.
Vielen Dank. Das lässt mich mein Gesicht auf eine ganz komische Art machen. Detlef Tams war nämlich der entflohene Mörder aus Dartmoor.
Boah.
Also am Hörspiel ist gut. Meine Enkelin hat ihn wieder in ihrem Gewahrsam. Dort wird er bluten, bis wir bei dem
Abfall. Das wäre noch dreimal schlimmer.
Meine Enkelin hat ihn wieder in ihrem Gewahrsam.
Alles klar, das übernehme ich.
Das ist eine der leichtesten Aufgaben für die bumsende Schlange. Passkontrollen halten die Triaden nicht auf.
Ach, vergessen sollten wir nicht, dass Askan vor... vielen Dank, sehr wohl ausgelacht.
Klar, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?
Ach so, wieder die alte Falle.
Die alte Falle ist ja normal.